Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zu Beyond Page Views, deinem Lieblingspodcast aus der Analytics-Welt und alles, was das Tracking angeht. Heute mit dem Ding des Monats. Und zwar in der letzten Folge, wenn du zugehört hast, habe ich vorgeschlagen, dass wir uns mal ein bisschen um Tech-Manager-Templates kümmern. Und daraufhin habe ich den Experten überhaupt jetzt an meiner Seite für Tech-Manager-Templates, den?
Markus. Tut mir leid. Niemand anderes da, doch wieder ich.
Genau. Markus macht total viel mit den Tech-Manager-Templates, hat sich da reingehabt, hat sein E-Book, macht dazu auch schon viel Webinare auf Konferenzen, Vorträge und so. Und darum habe ich mir heute mal als Thema für mich ausgesucht, dass wir uns mal anschauen, wie kann man da eigentlich einsteigen und warum sollte man eigentlich einsteigen. Aber vorweg, Markus, hast du irgendwelche Zahlen, wie viel es eigentlich an Templates oder so gibt?
Ja, also wie viele Templates es gibt, ist einfach ersichtlich. Es sind im Moment 1208.
Für das dich einfach da. Ersichtlich.
Ja, wenn man die Template Gallery aufmacht, also es gibt tatsächlich eine, stimmt, das ist ein guter Tipp, fangen wir da an, es gibt eine Website, also die Template Gallery wohnt nicht nur da, wo man ein neues Tag oder eine neue Variable anlegt und dann oben auf diesen Link zur Community Template Gallery klickt, sondern es gibt auch eine Website. Und die ist auch gar nicht so schwer zu finden, das ist techmanager.google.com/gallery. Und da gibt es eine Gesamtübersicht von all diesem Kram, den es so gibt. Und da steht auch eine Gesamtzahl oben drüber, wenn das Ding irgendwann mal fertig ist mit Laden, was immer sehr lange dauert. Und dann steht da 1208.
Okay, und wie viel Prozent sind von
dir? In der letzten Woche noch 1190 ziemlich lange. Davor stand eine andere Zahl ziemlich lange. Das heißt, das geht immer so in Schüben.
Aber die 1208, ja, hast du einen Crawler, der das immer holt?
Ich habe tatsächlich einen Crawler, der mir das immer holt, aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe gerne einen Überblick. Und zwar einen Überblick darüber, wie viele Templates von mir da drin sind, damit ich mitkriege, wenn es wieder eins geschafft hat, damit ich dann zur Not da mal wieder ein Video drüber drehen kann, dass das Ding jetzt in der Gallery ist. Oder zumindest mal bei GitHub den Gallery-Status zu aktualisieren, weil ich meinen Repositories halt reinschreibe, ob ein Template in der Gallery zu finden ist oder nicht, damit man weiß, ob man sich das manuell installieren muss oder nicht.
Mhm. Gehst du da direkt auf die Seite oder, also ich meine jetzt mit deinem Tool, oder nimmst du ein JSON, was sie irgendwo in der Seite drin haben?
Nein, das ist, dummerweise muss man warten, bis die Seite geladen ist. Das heißt, du musst da wirklich mit einem Headless-Crawler vorbei, musst die Seite wirklich aufrufen, musst dann warten, bis der Inhalt da ist und dann kannst du den ganzen Kram auslesen. Es dauert also ein bisschen lange. Es gibt im Moment 101 Seiten, glaube ich, und ich gebe der ganze Sache auch 15 Sekunden Wartezeit. Das heißt, da dauert so roundabout 25 Minuten, bis der ganze Kram durch ist. Aber dann weiß ich eben nicht nur, dass es 1208 Templates gibt, was da vorher auch stand, sondern zum Beispiel sowas Interessantes wie viele Leute haben eigentlich nur ein Template in der Gallery? Also wenn wir 1200 Templates haben, dann darfst du mal raten, von wie vielen Autoren sind die denn? Also wie viele unterschiedliche Leute haben denn diese 1200 Dinger geschrieben?
83.
Ein bisschen mehr ist schon. Komm, wir hatten mal einen realistischen
830.
Das ist gar nicht so verkehrt. Das sind 705 im Moment.
Okay. Also
wir haben 705 Autoren. Und da 705 Leute nur 1200 Templates geschrieben haben, bedeutet das eben auch, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die nur ein einziges Template geschrieben haben, was total okay ist. Und das sind 538.
Ja, weil das oftmals sowas ist, solche Tool-Anbieter, also die selbst ihre Tags einbinden wollen, sei es Theo.
Oder jemand, der ein beliebiges Problem hatte und sich gedacht hat, ey, das löse ich jetzt nicht wieder mit HTML, sondern wenn ich das nächste Mal brauche, dann hätte ich gerne ein Template. Und es gibt manchmal eben einfach ein Problem, auf das man gestoßen ist. Man hat sich eine Lösung erarbeitet, die aus irgendwelchen Gründen besser als Template gemacht wird. Es gibt 1000 Gründe dafür übrigens. Und dann sollte man den letzten Schritt auch noch gehen und das Ding einfach in die Community Gallery einreichen, damit das nächste Mal, wenn jemand das gleiche Problem hat, eine Chance hat, auf deinen Ergebnissen weiter aufzubauen.
Mhm. Okay, also
der Gedanke.
Also der Gedanke ist, dass wenn man etwas macht, was man öfter brauchen könnte, einfach als Template anlegt. So wie ja in allen Skriptsprachen inzwischen irgendwelche Module oder sonstiges Extensions oder so einfach abrufbar sind.
Genau, das sind die Packages des Google Tag Managers, wenn man es so nimmt.
Okay, und bevor man sich da jedes Mal was bastelt, irgendwelche Regeln, irgendwelche Local Storage Zugriffe, irgendwelchen Code da reinhaut, dann lieber direkt als Template.
Genau. Ja, für Local Storage Zugriffe vielleicht einen Tipp am Rande.
Sandbox.
Nee, für Local Storage Zugriffe brauchte man noch nie Custom JavaScript, sondern da kannst du einfach eine ganz normale JavaScript-Variable nehmen, und dann sagst du window.localStorage.wertname, also Punkt-Eintragsname, und dann kriegst du einen Wert zurück.
Ja, also ich war jetzt eher schon wieder bei sowas, was dann eine Local Storage abruft oder Cookie abruft oder guckt, wo was ist, dass man sowas dann so eine Abfrage halt, wenn man die jedes Mal schreiben muss und sich so
genau, wenn man das immer und immer wieder hat und immer wieder, ne, so, also Cookies schreiben zum Beispiel ist so ein Klassiker, ne, Cookies lesen können wir ja, also zumindest was Party-Cookies und andere ist eh schwierig.
Das so, Beispiel war mir zu einfach. Also das Cookie-Schreiben-Beispiel war mir zu einfach irgendwie, wo ich dachte, das wollte ich nicht nehmen. Aber jetzt da bringst du das auch schön.
Ja, aber fürs Cookie-Schreiben gibt's dann auch Templates. Weil, warum nicht? Es gibt tausend Gründe, Dinge eben nicht per JavaScript-Variable oder Custom-HTML-Tag zu machen.
Custom-HTML ist sowieso doof.
Immer. Ist sowieso doof, genau. Ist manchmal vielleicht sogar verboten, kannst den Tag-Typ gar nicht verwenden, dann stehst du da. So, wenn du dann sagst, ich brauche, also wenn du sowas hast, dann kannst du nicht einfach sagen, oh, ich installiere mein Template, bin fein raus. Dann ist nämlich normalerweise eine Positivliste da. Also es gibt Blacklist und Whitelists. Aber wer sowas wirklich hat, hat in der Regel Whitelisten. Da stehen einfach nur bestimmte Tag-Typen drauf, die erlaubt sind. Das heißt, wenn du irgendein Custom-Template da installieren willst, musst du wahrscheinlich erst zum Admin, damit er die Whitelist aktualisiert und dieses Template dann auch da. Das ist schwierig. Aber es gibt einen guten Grund zum Beispiel, Templates zu bevorzugen, statt Custom JavaScript Variablen anzulegen, die tun es nämlich mitunter vielleicht gar nicht. Also ich hatte jetzt mehr als einen Fall, bei dem ich nie was rausgekriegt habe bei Custom JavaScript Variablen. Der Wert war immer undefined. Und ich habe mir einen Wolf debuggt, um irgendwann festzustellen, dass es an der CSP liegt. Ne?
So. Das wollte ich gerade sagen, ja.
Ne? Dann wird der Tag-Manager zwar geladen, aber dieses Unsafe-Evil hat halt der Admin nicht durch den Hals gekriegt, aus guten Gründen, sag ich mal. Ja? So, und dann wird der Tag-Manager zwar geladen, aber der darf dann halt eben diesen den Code, der in Custom-HTML-Variablen drinsteht, darf er nicht ausführen, um das Ergebnis zu bestimmen. Folgerichtig kommt überall undefined raus. Und das passiert dir eben, wenn du Sandbox-JavaScript hast, das heißt also, wenn du ein Template schreibst, was das Gleiche tut, hast du dieses Problem nicht.
Okay, dann, okay, wir wissen jetzt, warum wir es machen müssen. Dann kommen wir jetzt mal Butter bei die Fische. Und zwar, was muss man können, um Template zu schreiben? Reicht da Delphi?
Nee, mit Delphi kommst du da nicht weiter. Wenn du aber alt genug bist, um Delphi zu kennen, dann hast du kein Problem mit JavaScript. Also du brauchst im Großen und Ganzen JavaScript. Das klingt jetzt aber komplizierter, als es ist, weil JavaScript ist voller komplexer Konstrukte. Was du brauchst ist, du musst Variablen Werte zuweisen können. Du musst mal gesehen haben, wie ein Array aussieht. Weil das, was machst du in so einem Template? Du nimmst normalerweise irgendwo Daten her. So. Und da gehst du nicht hin und scrapst den DOM von der Webseite. Da hast du nämlich gar keinen Zugriff drauf. Das heißt also, Daten, die rein müssen, müssen normalerweise irgendwie entweder in Eingabefeldern eingegeben werden. Dann musst du ein User-Interface dir zusammenklicken. Das ist, finde ich, relativ benutzerfreundlich. Sich also diese User-Interfaces zu bauen, wo du zum Beispiel ein Eingabefeld machen kannst, wo jemand dir den User-Agent geben kann. Ja, nehmen wir ein klassisches, also ein bestehendes Beispiel. Ich habe ja diesen URL-Cleaner schon ewig. Der jetzt endlich auch für den Server verfügbar ist. Der war immer nur im Web zu kriegen und für den Server musste man den selber installieren. Der war auch bei einem dieser letzten Schwimme dabei. So, und der müsste dann ja eigentlich im Web, braucht er ja den User Agent, um zu gucken, ob der User Agent jetzt irgendwie Googlebot ist. Ne? So, wenn das die Aufgabe ist, wenn du rausfinden willst, ist der User Agent irgendwie ein bekennender Bot.
Du hast URL-Cleaner gesagt.
Blödsinn. Ich meine den Simple Bot Detektor, ne?
Okay.
Sowas. Und dann wäre das Einfachste in JavaScript, sagst du einfach hier Navigator.UserAgent und fertig ist die Laube. Auf all diese Sachen hast du in der JavaScript Sandbox aber gar keinen Zugriff. Das heißt also, du darfst nicht großartig an der Webseite rumfummeln.
Okay. Mach's jetzt nicht kompliziert. Ich muss JavaScript können.
Du musst JavaScript können. So. Und du musst dir dieses User-Interface zurechtklicken können. So. Und dann kannst du auf die Daten, die da in dem User-Interface eingegeben werden, sind zugreifen. Dann musst du in der Regel, willst du ja irgendwas machen. Wenn du einen Tag baust, willst du normalerweise die Daten irgendwo hinsenden. So. Und wenn du irgendwas irgendwo hinsenden willst, dann muss es in irgendeinem bestimmten Format gemacht werden. Also musst du die Daten irgendwie zusammensammeln. Es gibt so ein paar APIs, die du nehmen kannst, um auf bestimmte Sachen zuzugreifen. Du kannst was aus dem Data Layer lesen und sonstigen Schnickschnack. Dann hast du alles, was du brauchst, zusammen. Formst das irgendwie um. Das machst du alles in JavaScript. Und dann nimmst du wieder eine andere API und sorgst dafür, dass diese Daten irgendwie rausgesendet werden.
Okay, geh nochmal einen Schritt zurück. welche IDE kann ich benutzen, die mir hilft, das zu machen? Weil man muss da relativ viel beachten bei dem Kram.
Genau, also die IDE ist eingebaut im Tech Manager.
Ja. Ja, aber die ist ja nicht wirklich gut, oder? Also wenn ich mir mein
mach das nirgendwo anders.
Wenn ich mir mein Visual Studio Code angucke und es mir schon vorschlägt, welche Packages oder Module oder Imports ich brauche, das macht ja die IDE ja im Tech Manager nicht.
Nee, das macht sie nicht. Aber die, ich sag mal, es gibt nur einen Link zur Dokumentation, da stehen alle APIs, die man nutzen kann, drin. Mhm. Und wenn man sich die einmal in Ruhe ein bisschen angeguckt hat, dann weiß man so ungefähr, was man kann und was man nicht kann. Und es reicht ja zu wissen, dass es etwas gibt, was man nutzen kann. Danach gucke ich auch regelmäßig in die Dokumentation und schaue mir nochmal genau an, wie rufe ich das Ding auf. Aber ich schreibe Template-Code ausschließlich im Template-Editor im Google Tag Manager. Mhm. Der ist auch selten komplex. Also da ist nicht viel zu scrollen oft, ne? So, also da hast du vielleicht nochmal so 2, 3 Bildschirmseiten, dann ist dein Template-Code durch. Viele der Templates, die ich selber in die Community Gallery eingereicht habe, bestehen faktisch teilweise nur aus 1 oder 2, 3, 4 Zeilen.
Ja.
Ne? So. Trotzdem sind sie hilfreich. Das heißt also, viel coden muss man da nicht. Es geht nicht darum, dass man da stundenlang irgendwie sitzt und Befehle in die Tastatur hackt. Die JavaScript-Grundlagen musst du halt drauf haben. Und alles andere erklärt sich durch die etwas trockene Dokumentation. Mhm. Und ausprobieren.
Ja, und sehr viel ausprobiert,
noch ein guter
ist
Tipp,
aufgefallen.
Es gibt halt ganz viel bestehende Templates. Und wenn es irgendetwas gibt, was etwas Ähnliches macht wie das, was du machen willst, dann nimm das doch einfach als Vorlage. Guck da rein.
Ja.
Das ist ja alles Open Source.
Das finde ich übrigens super bei den Templates, wenn man da reingucken kann, im Gegensatz zu den internen Sachen, wo man nicht reingucken kann.
Wo man so gerne mal reingucken möchte manchmal.
Ja, ja, wenn da zum Beispiel irgendwelche Anbieter ihre Templates drin haben und sagen können, naja, was schicken die jetzt eigentlich und so, ja. Ja, okay, also ich muss also JavaScript können, IDE brauche ich auch nicht, weil ich das direkt in der Oberfläche mache. Den Export schiebe ich aber zu GitHub, wenn ich es zu einer Community-Template machen möchte. Ne? Da müssen wir heute nicht drauf eingehen, wird man das schon finden.
Also tatsächlich gibt es bei mir natürlich auch hier so ein Visual Studio Code, beziehungsweise im Moment eigentlich lieber Cursor. Das ist jetzt so gerade
bist du jetzt AI?
Ich wollte es einfach mal ausprobieren. So, ich brauche es ja nicht wirklich, ne? So, aber der ganze Kram muss, damit man ihn bereitstellen kann, wenn man ihn bereitstellen will denn überhaupt. Ne? Also du kannst dein Template schreiben, im Tag Manager lassen und gut ist. Ich würde es trotzdem auf jeden Fall über das 3-Punkte-Menü mal exportieren. Da kommt ein TPL-File raus. Da steht alles drin. Da ist deine Oberfläche drin beschrieben. Da steht drin, welche Permissions du brauchst. Das heißt, du musst auch, wenn du bestimmte APIs nutzt, auch sagen, auf was die Zugriff haben sollen. Möchtest du zum Beispiel irgendwelche Variablen, globale Variablen aus der JavaScript-Laufzeit auslesen, musst du einzeln sagen, auf welche Variablen du zugreifen willst. Auch den Data Layer zum Beispiel, da musst du halt sagen, ich möchte auf den Data Layer zugreifen, dann muss der auch Data Layer heißen. Deswegen ist auch der Tipp immer, benennt den Data Layer bitte nicht um. Es gibt einfach oft irgendwelche Tags, die sind darauf angewiesen, dass das Ding Data Layer heißt, sonst funktionieren die nicht mehr. Und das ist alles da drin. Der Code ist da drin, die Oberfläche, Tests, wenn du welche schreibst. Man kann auch Tests direkt in diesem Editor, im Vorlageneditor schreiben. Das ist alles in diesem einen TPL-File drin. Und das ist im Prinzip alles, was du brauchst, um dein Template auch woanders einfach auf dem gleichen Weg wieder zu importieren. Willst du ihn aber bereitstellen für die Community Gallery, brauchst du ein GitHub-Repository. Dann müssen da noch 1, 2 andere Dateien rein, aber es ist alles kein Hexenwerk.
Braucht man da Tests für?
Man braucht nicht unbedingt Tests, nein. Ich habe Tests hauptsächlich geschrieben, um auszuprobieren, wie Tests funktionieren. Ich finde Tests super. Die sind aber sehr beschränkt dadurch, dass du diese ganzen APIs nicht wirklich nutzen kannst. Das heißt, ich teste den Code teilweise sehr ausführlich, indem ich mir selber irgendwie eine Testumgebung baue, weil das besser ist als die Tests im Vorlageneditor. Und das sollte man nicht verschweigen, je mehr Tests du schreibst, desto größer wird dein Vorlagencode. Und weil dein Vorlagencode ja Teil des Tag-Manager-Containers wirst, ist es vielleicht gar nicht so geil, unheimlich viele umfangreiche Tests da reinzupacken.
Okay, die Tests landen auch dann im Live-JavaScript-Code?
Hab ich mir noch nicht angeschaut.
Wieder eine Frage, die wir klären können zum nächsten Mal.
Kann man sich anschauen. Ich würde aber erwarten schon, weil man sonst das Ding eventuell nicht importieren kann. Oder man kann es vielleicht nur importieren und die Tests fehlen oder so. Das kann sein. Das müsst ihr einfach nur mal einen Container exportieren, reimportieren und gucken, ob noch Tests da sind. Ne? So, dann wüsste man's. Aber ich würde erwarten, dass die da mit drinstehen. Ich glaube nicht, dass die mit ausgeliefert werden in das ausgelieferte JavaScript.
Ach so, dass es nicht ausgeliefert wird auf jeden Fall.
Nein.
Also,
das ist, okay. Das ist Teil deines Containers. Wenn du den JSON exportierst, stecken da die Tests drin.
Ja, das ist
alles andere würde mich wundern.
Wenn man die Templates mitnimmt, ja.
Genau.
Was man oftmals tun sollte. Ja, und dann hat man sein eigenes Template und kann das nutzen und
dann hat man ein eigenes Template, genau. Und es gibt auch eigentlich nichts, was man dann nicht, also mir ist keine Aufgabe zu klein, dafür ein Template zu schreiben. Ich hatte jetzt letztens die Aufgabe auch bei einem Kunden, wo wir genau dieses Problem haben, wir mussten eigentlich alles, was an Custom JavaScript und so weiter ist, wollten wir irgendwie ausmerzen, damit wir damit von diesem Unsafe Evil wegkommen. Mhm. Und dann war auch die Idee, mal zu gucken, ob man vielleicht auch diese blöden Custom HTML Tags loswerden kann. Mhm. Matteo Zambon hat übrigens auf einer Veranstaltung, die diese Woche war, verraten, dass Google ursprünglich gedacht hat, wir machen die Community Template Gallery und können dann das Custom HTML Tag in Rente schicken. Mhm. Das war der Plan 2019, ja, verstehe ich ja auch, als sie das gebaut haben. Ja. Aber es wird ja viel zu sehr genutzt, deswegen werden wir das nie loswerden. So, aber bei diesen Kunden sollten die eigentlich alle raus. Und dann habe ich die 5, 6 Sachen, die tatsächlich irgendwie gebraucht wurden, habe ich in Tags umgewandelt. Da habe ich also jetzt auch für irgendwelche Dienste, die ich vorher nie kannte, habe ich irgendwelche Tags gebaut und so. Jetzt ist der ganze Mist eigentlich erledigt. Und dabei kam tatsächlich, wir hatten die Aufgabe, es war ein Tag da, was nichts anderes macht, als unter Debug-Bedingungen etwas in die Konsole zu loggen. Mhm. Also habe ich einen Log-to-Console-Tag gemacht. Das macht nichts anderes als Log-to-Konsole. Mhm. Aber du brauchst, wenn du was in die Konsole loggen willst, eben kein HTML mehr, sondern nimm einfach diese Tag-Vorlage. Ne?
Ja.
Weil einer der Kernvorteile auch von Tags ist einfach, dass du ein User-Interface, also von Vorlagen, egal ob Tag oder Variablen, du kannst ein User-Interface anbieten. Und ein User-Interface ist viel, viel benutzerfreundlicher als eine Custom-JavaScript-Variable. Ja, wenn die Leute dann irgendwie sofort in Code-Schock verfallen, ja, und teilweise auch zu Recht, ja, man kann eben Dinge kaputt machen. Und wenn das dann eben Custom HTML ist, was auf deiner Website ausgespielt wird und dann da was kaputt macht, ist das halt Mist. Das kann dir mit den meisten Templates nicht passieren, weil die halt, wie ich jetzt eben schon gesagt habe, auch wenn Michael das zu viele Details waren, aus Tags heraus nicht einfach so eine Website kaputt spielen kannst. Einfach so. Oder du musst ja schon sehr viel Mühe geben. Oder du musst es dem Tag erlauben.
Ja.
Also Sicherheit ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang. Wenn du ein Tag importierst oder eine Variablenvorlage importierst, auch aus der Community Gallery, dann steht da ganz genau, was die darf. Dann steht da zum Beispiel Skripts einschleusen und dann steht da auch genau von wo. Dann weißt du, von wo da ein Skript geladen werden kann. Und das geht dann eben auch nicht von irgendwo anders.
Das und die aktualisieren sich auch nicht automatisch, die Templates?
Die Templates nicht, nein, das musst du selber machen.
Ja, ja.
Die meisten Templates für den Server, für den clientseitigen Google Tag Manager, also die meisten Tag-Templates, laden ja nachher doch irgendwie ein Skript nach. Mhm. Also das Facebook-Pixel macht ja nicht alles, was das Facebook-Pixel braucht, statt per JavaScript im Tag-Template, sondern das ist auch am Ende des Tages nur ein Loader, um eben vom Facebook-Server oder vom Meta-Server dann irgendwelche Skripts nachzuladen. Und das Facebook-Skript, was du dann nachlädst, kann natürlich morgen auch irgendwelche Dinge tun, die dir nicht passen. Das ist ja auch der Grund, weswegen wir immer gesagt haben, vielleicht sollte man versuchen, das Tagging im Browser zu minimieren und den Kram lieber am Server selber in die Hand nehmen.
Ja, es soll ja auch schon Texte gegeben haben, die Server den ganzen Data Layer geschickt haben.
Da, so, genau, ne? Ja. So. Also, das kannst du natürlich auch mit einem Custom Tag Template von TikTok, kannst du das dann laden, aber wenn dann von TikTok da irgendein Mist nachgeladen wird, dann ist das halt, wie es ist.
Ja. Ja.
Aber Sicherheit ist trotzdem natürlich durchaus erhöht und eben auch die Transparenz, ne, weil, ob ich jetzt in einem Code nachgucke, in 700 Zeilen Code, um zu schauen, ob da irgendwo von irgendwo was geladen wird, wo die URL vielleicht noch aus Variablen zusammengebaut wird und ich das überhaupt nicht finden kann, ne, mit Sichtung per Auge, habe ich es natürlich viel einfacher, wenn ich das Ding importiere und dann steht, okay, das Ding lädt Daten nach, nämlich hier von bla 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 fbevents.js oder irgendwas. Mhm. Dann weiß ich das. Ne? Ja. Und wenn da steht, das Ding kann auf den Data Layer zugreifen, dann weiß ich das. Und wenn das Ding Cookies lesen will, dann steht da, es will Cookies lesen. Und zwar Cookies mit folgenden Namen. Nicht einfach alle Cookies, sondern mit folgenden Namen. Ne? Oder Cookies schreiben oder was auch immer. Transparenz ist da schon groß, finde ich.
Ja, das ist schon sehr, sehr sinnvoll. Von daher auf jeden Fall die Empfehlung, jeder, der sich mehr mit dem Google Tag Manager auseinandersetzt und da irgendwas mit HTML-Template selber baut und ein bisschen, ja, was Skript-Erfahrung hat, sollte sich unbedingt damit beschäftigen. Gibt es irgendwie noch einen Buchtipp von dir dazu oder so?
Also außer dem Buch von mir.
Ah, du hast ein Buch dazu geschrieben, erzähl mal.
Mensch, du machst es mir aber leicht. Nee, also ich habe ja, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, relativ schnell gemerkt, es gibt da nicht viel drüber. Und deswegen habe ich ein E-Book mit einer Anleitung gemacht, wie man Custom Templates baut. Hauptsächlich deswegen, weil man am Server-Side Google Tag Manager an Custom Templates nicht vorbeikommt. Die muss man vielleicht nicht selber bauen, weil inzwischen schon über 200 Vorlagen für den Server-Side Google Tag Manager drin sind. Das bedeutet, dass wir etwa 1000 für den clientseitigen Google Tag Manager haben. Ne? Da ist schon deutliches Ungewicht in der Gallery. Aber es gibt ja auch viel mehr Nutzer für den clientseitigen Google Tag Manager. Na, am serverseitigen Google Tag Manager brauche ich aber eigentlich für allen möglichen Kram irgendwie eine Vorlage. Mhm. Entweder eine existierende oder ich muss mir meinen Custom JavaScript Code halt selber als Vorlage schreiben, weil es da keine Custom JavaScript Variable gibt. Und in dem Kontext habe ich damals schon, ich glaube 2020, also ein Jahr nachdem es überhaupt Templates gab, habe ich dieses E-Book erstellt oder 21, okay. Keine Ahnung, wann ich das zum ersten Mal gebaut habe. Ich habe es dann auch irgendwann nochmal aktualisiert. Mhm. Es ist jetzt länger nicht aktualisiert worden, was es nicht weniger aktuell macht. Also der Template-Editor ist immer noch genauso. Klar gibt es inzwischen ein paar neue APIs, aber die sind alle total unspannend. Das letzte Mal, als es spannende neue APIs gab, habe ich tatsächlich ein Update von diesem E-Book gemacht. Ja. Also wer da einsteigen will, kann gerne dieses E-Book nehmen und als Anleitung verwenden. Es bringt dir nur nicht JavaScript bei. Ne? Also diese JavaScript-Basics musst du dir trotzdem noch woanders hier
holen. Ja. Und auf der Website gibt es auch schon die ersten 31 Seiten als Leseprobe. Wer sich dafür interessiert, auf der markusbersch.de.
Genau. Das ist übrigens ein abgeschlossenes Kapitel. Es erklärt, wie man ein clientseitiges Template baut. Da wird ein clientseitiges Matomo-Tag, glaube ich, gebaut, ja. Wenn ich mich
richtig. Ansonsten 19,90 € Killerpreis.
Ja, genau, Killerpreis. Keine Rabattcodes.
Ne.
Ist mehr.
Gab's mal.
Zur Einführung.
Ja.
Aber sind wir ganz ehrlich, die 20 Euro, die machen mich nicht reich und tun dir nicht weh, da muss man nicht auch noch 5% oder 10 runter tun.
Nee, auf keinen Fall. War ich sowieso gegen, hatte ich dir ja gleich abgeraten, fand ich doof. Okay, damit wären wir durch, vielen Dank dafür. Also wer da was veröffentlicht, euch jetzt aufgrund unseres Podcasts gerne in die Kommentare reinschreiben, wo man deins findet, auch schon gerne zum GitHub-Repo, wenn du möchtest. Und von daher würde ich sagen.
Ja, ganz gerne. Oder wenn dein Template mal reviewen sollen oder sonst irgendwas, also irgendwas im Zusammenhang mit Templates, immer her damit. Ich möchte nur hier am Ende nochmal alle wirklich dazu auffordern, weil ich weiß, dass es draußen viel mehr Leute gibt, die Templates bauen,
sie auch zu
als Leute, die Dinger in die Community Gallery packen. Mhm. Klar ist es besser, wenn das Englisch ist, ne? So. Und aber auch wenn du ein Template in Deutsch oder Italienisch einreichst, glaube ich nicht, dass das abgelehnt wird. Ansonsten wäre das vielleicht ein prima Versuch, den wir mal gemeinsam machen können. Wenn du ein Template hast und du willst es mal auf Deutsch versuchen, dann probier's doch einfach. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass es nie in der Community Gallery erscheint. So, was ist dann verloren?
Ja, prüfen die darauf, ob es sowas schon gibt, weil ich finde das immer nervig, wenn man was hat, was es dann schon gibt und das macht halt gar keinen Sinn dann.
Ich bin noch nie angeschrieben worden nach dem Motto, das gibt's doch schon. Und es gibt ja teilweise auch Dinge, die vorher eingereicht werden, aber später erst veröffentlicht. Insofern, ich glaube es nicht. Also wir hatten ja diesen Fall mit dem Event Repeater, den es eigentlich als Backtrack von Moore Stade in einer ähnlichen Form von irgendjemand von Moore Stade, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Sorry, lieber Autor. So, aber das Ding gibt's halt, es gibt zwei Dinge, die das gleiche machen. Es gibt bestimmt ganz viele Dinge, die Cookies schreiben und Cookies löschen und es gibt, mir fallen gleich 5, 6 ein, die dir dabei helfen, aus Universal Analytics E-Commerce wieder GA4 E-Commerce zu machen und umgekehrt. Da sind einfach, glaube ich, das ist freie Wildbahn.
Mhm, okay.
Und auch sowas wie der URL-Cleaner, über den ich eigentlich geredet hatte, obwohl ich die ganze Zeit vom Bot-Detektor was erzählt hatte. Auch der URL-Cleaner ist nichts, was es vorher nicht schon gab. Es gab schon einen, der hatte nur Whitelisting. Dann gab es einen anderen, der hatte nur Blacklisting. Und es gab ein drittes Ding, das hat halt nur dieses Redaction gemacht und überall, wo eine E-Mail gefunden wurde, dann Redacted reingeschrieben. Und ich fand es irgendwie traurig. Und deswegen habe ich eins gemacht, was alle drei Dinger macht, weil ich dachte, alles drei ist irgendwie sinnvoll. Das war jetzt auch nicht, das war keine Hürde. Mhm. Das finde ich auch okay, dass man für verschiedene Sachen verschiedene Lösungen hat.
Mhm.
Teilweise ist ja auch einfach, wie du es nennst. Ne? Ich habe also jetzt gemerkt, dass mein URL-Cleaner nur deswegen nicht gefunden wurde, weil nicht PII drin stand im Titel.
Ja.
Letztens von jemandem halt da so einen Vortrag gesehen, wie man eben mit Community-Templates eben Daten besser, sicherer und kompatibel und konformer macht. Und da hat einfach jemand nach PII gesucht und hat das eine Ding gefunden, was Whitelisting macht und das andere Ding, was Blacklisting macht. So, bei mir stand halt nicht PII drin. Weil ich dachte, das PII ist für mich zu klein gedacht. Man kann URLs aus 1000 Gründen redigieren, auch wenn es nicht um PII geht. Ne? So, und deswegen jeder sucht da vielleicht anders. Das heißt, vielleicht hast du etwas, was du gefunden hast und nur durch Zufall gefunden hast und dir gewünscht hättest, es hätte einen besseren Namen und eine Funktion mehr. Dann nimm dir das Ding. Sei nicht so. So. Und er veröffentlicht es unter einem anderen Namen und macht diese eine Funktion, die gefehlt hat, da rein. Fertig ist die Laube.
Ja.
Mach Log2Console 2.0. Wenn dir irgendwas fehlt. Auf der anderen Seite, wenn dir in irgendeinem Community-Template irgendwas fehlt, das sollte man vielleicht auch noch sagen. Die Dinger wohnen nicht umsonst auf GitHub.
Mhm.
Das heißt also auch, wenn du es dir über den Tag Manager installiert hast, kommst du aus dem Tag Manager über die Vorlage immer auf die Repository-Seite. Es gibt immer einen Link in den Details zur Vorlage, zum Repository und zur Dokumentation, wenn es eine gibt. Und im Repository kannst du, so funktioniert GitHub, ein Issue aufmachen und dann ist der Autor angehalten, mit dir zumindest mal über deinen Vorschlag oder dein, was du gefunden hast, zu kommunizieren. Und möglicherweise kannst du dann eben, ohne eine Zeile Code geschrieben zu haben, trotzdem dich an dieser Community beteiligen und das Tag besser machen durch Vorschläge.
Mhm.
So, das nehmen wir mal als Schlusswort, glaube ich, oder?
Genau, super. Okay, haben wir noch irgendwas? Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann alle auf dem SEO Day am 7.11.
Genau. Und esst weniger Brot. So, das war's.
Genau. Und wenn ihr Tipps, Anregungen habt, ihr wisst schon, tfrequenz.de, da ist, sind die Shownotes zu Hause. Da auch die weiterführenden Links auch zum Markus E-Book. Ansonsten viel Spaß und bis dann. Ciao.
Ciao.